Meine Psychologin sagt, ich bin Stress-Junkie. Also, ich mag keine Unproduktivität. Das gibt's bei mir nicht. Wenn ich etwas mache, mache ich das zu 100% oder ich lasse es bleiben. Wenn ich auf der Couch liege, mit meinen Hunden kuscheln, kuschel ich zu 100% mit meinen Hunden. Wenn ich jetzt mit dir diesen Podcast aufnehme, nehme ich mit dir den Podcast auf. Ich mache nichts anderes. Mein Fokus ist zu 100% da. Wenn ich Computer spiele, spiele gerne Computer, spiele ich Computer. Dann weiß auch meine Frau, sie braucht mich nicht ansprechen, weil ich krieg's eh nicht mit, weil ich 100% Fokus drauf habe.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Pascal Krischel. Er ist Personenschützer, Resilienz- und Selbstverteidigungscoach für Kinder und wir hatten im letzten Jahr ein sehr intensives Seminar miteinander. Dich erwartet ein ausführliches Gespräch über Gewalterfahrungen und Umgang mit Aggressionen, Street-Smart-Pädagogik, die letzte Silvesternacht in Berlin, was die Sprachbarriere bei Kindern machen kann und wie aus all dem ein Business entstehen kann. Und weil wir gerade dabei waren, sprachen wir noch über die Sicherheit in Arztpraxen, über Pascals Zivildienst und wie ihn das nachhaltig beeinflusst hat. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Wir können natürlich das Gespräch starten, indem ich mal zum Beispiel sage, Pascal, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich total, mit dir heute wieder sprechen zu können. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen.
Ja, danke, lieber Christoph. So können wir das Gespräch sehr gerne starten.
Gut, tatsächlich, ja, Pascal, ich freue mich wirklich, dich wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und zwar freue ich mich auch, weil wir uns heute die Zeit nehmen, nicht nur das, was du gerade machst, so ein bisschen zu besprechen, das vielleicht, was deine Pläne sind, sondern was mich so sehr interessiert bei dem, wie du dich im Leben positioniert hast, ist, wo kommst du her und wie hat dich das, was du erlebt hast, geprägt? Denn das, was du erlebt hast, ist was, wo andere dran zerbrochen werden unter Umständen. Und du hast es aber genommen, diese Erfahrung, und hast sie verändert und hast sie umgemünzt und hast daraus ein Leben gestaltet, wie es eigentlich total ungewöhnlich ist. Und ich möchte direkt auf etwas eingehen, was du in einem unserer ersten Gespräche gesagt hast. Das ist so 1% war die Chance, dass das, was du erlebt hast, dass da das rauskommt, was jetzt ist. Was hast du damals gemeint? Es ging um Startbedingungen, es ging um den Weg ins Leben, es ging um das gute Leben.
Ja, 1%, 1%-Kind hat man mich mal genannt. Das hat meine Psychologin zu mir gesagt oder zwei Psychologinnen. Das sind die Startbedingungen, die ich quasi im Leben bekommen habe. Das heißt, jeder wird ja geboren und viele wachsen wohlbehütet in einer Familie auf. Jeder hat seine Pakete zu tragen. Der eine mehr, der andere weniger. Und ja, die ersten Jahre meines Lebens waren etwas suboptimal, viel Gewalt erlebt, viel Misshandlung erlebt, viel Suff erlebt und wechselnde Geschlechts- und Sexualpartner meiner leiblichen Mutter miterlebt und diverse Sachen und auch schon wechselnde Umzüge und keinen Anschluss finden können als Kleinkind und da immer von A nach B gezogen und wie gesagt, sehr viel Gewalt und Suff erlebt. Und später dann auch, meine Mutter halt nochmal schwanger und einfaches Bild jetzt, das Kind wurde in der Badewanne geboren bei uns und ich habe dem Erzeuger des Kindes, der mich regelmäßig bis in die Ohnmacht geprügelt hat, zusammen mit ihm geholfen, meinen Bruder zu gebären. Und ja, habe dann auch immer weiter auf ihn aufgepasst, auf den Kleinen, weil das immer interessant war. Und meine sozusagen, in Anführungszeichen, Eltern waren dann mal 3 Tage weg. Und dann wurde ich halt wieder verprügelt bis ins Unendliche. weil ich nicht in der Schule war. Ich hätte auch den kleinen Säugling halt sterben lassen können. Also nur als Beispiel. Das nenne ich ungünstige Startbedingungen. Und das ging dann weiter bis hin, dass sie mich weggeben wollten. Und dann hat meine Patentante mich genommen. Da wurde ich dann als Pflegekind sozusagen aufgenommen. Die haben sich immer ein Kind gewünscht. Und ja, das hat bei denen biologisch nicht so geklappt. Und als ich dort war, freitags war alles unterschrieben im Jugendamt und Montag haben die erfahren, dass sie schwanger sind. Sie wollten immer ein Kind. War gut. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, nenne ich es mal so, wer weiß, wer das alles hört, haben sie, glaube ich, ihr Bestmöglichstes getan. Auf einfache Art und Weise. Und ja, das waren so die Startbedingungen, wenn man es mal so nennen kann.
Klassisch würde man doch dann erwarten, dass einfach aus dir nichts wird. Dann viele Leute, die so durchs System gereicht werden, die so Gewalt erleben, lernen das dann auch ja als Sprache des Dominierens, die Sprache der Straße, wenn man so will. Und du hast dich aber offensichtlich bewusst dagegen entschieden. Du bist nicht auf der Gosse gelandet, also irgendwie dann schon, ne? In der Streife. aber ja, halt auf der hellen Seite der Macht. Ja. Und was war das denn? Also wie konntest du denn das, was dir da so gegeben wurde, als Startbedingung so umwandeln?
Ja, für mich war früher immer schon, ja, so die Helden, so im Fernsehen, so Rambo und Bruce Lee und was weiß ich, Bud Spencer und Terence Hill und sowas. Und ich konnte auch schon Rambo gucken, ich konnte alles machen, was ich wollte als kleines Kind. Ich konnte mir alles reinziehen. Und für mich war immer klar, ich will kämpfen können, ja, mich selbst verteidigen können. Und irgendwann möchte ich ja auch hier Soldat werden oder Polizist werden und möchte so einen ehrenvollen Job und möchte ja die Welt retten. Und das war immer schon klar. Und ja, als ich dann irgendwann in der Pflegefamilie war, habe ich dann immer mehr den Wunsch geäußert und dass ich hier Kampfsport und sowas machen möchte und zum Bund gehen wollen würde. Ja, Pflegefamilie kam dann so eine Äußerung, ja, da hätte man dich besser an die Fremdenlegion verkauft, dann hätten wir wenigstens einmal etwas von dir gehabt.
Sehr herzlich.
Ja, super.
Kauft die Fremdenlegion? Ich dachte, da muss man freiwillig hingehen.
Ja, das ist auch eher scherzhaft gemeint. Versteht man nicht im Kindesalter nicht ganz so gut solche Sätze, aber die prägen, wenn man das öfter gesagt bekommt. Ne? Und ja, wann hat sich das manifestiert? Immer mehr, sage ich mal, mit ja, auch in der Pflegefamilie, da wurde man auch von anderen gemobbt. Man hat nicht den Namen. Es war ein Dorf, wo ich dann hingezogen bin. War alles, auf der einen Seite hatte es etwas Gutes. Das war nicht eine ganz katastrophale Umstände, sagen wir es mal so. Hab dort auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten Liebe erfahren. Und auf der anderen Seite war man nie gefühlt 100% einer Familie. Und ja, ich hatte teilweise gute Freunde oder Partnerinnen dann später gehabt und habe dann ja meinen Weg gegangen über den Kampfsport, sage ich mal, hat sich das alles so irgendwann entwickelt. Habe dann ganz viele verschiedene Berufe gemacht, um mich zu finden. Ich habe auch länger gebraucht, um meinen Weg zu definieren und, sag mal, den Zweck der Existenz oder meine Berufung, den Sinn des Lebens so zu finden. Und bis das alles so schlüssig war, es ist natürlich ein Prozess. Die einen finden es schneller, die anderen nie oder dauert ewig. Und alles auch aufzuarbeiten und zu akzeptieren, wie es ist und das Beste aus der Situation zu machen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Prozess. Und Ja, wenn ich eins sagen kann, egal was man macht, Beharrlichkeit zahlt sich immer aus.
Also Beharrlichkeit braucht ja aber ein Ziel. Hm? Beharrlichkeit braucht ja ein Ziel.
Ja. 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 Ich sag immer, der Weg ist, also viele sagen, der Weg ist das Ziel. Ich sag meistens, das Ziel bleibt das Ziel. Und es gibt Zwischenetappen auf diesem Weg. Ja, die können immer in verschiedene Richtungen gehen. Jedoch, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, das ist die Ziellinie beim Marathon, und die Ziellinie möchte ich überqueren, dann habe ich den Marathon geschafft. Wenn ich 2 Meter vorher es nicht schaffe, war zwar der Weg dorthin, ist auch ein Teil des Ziels, aber die Ziellinie bleibt die Ziellinie. Ne? Und das ist auch sehr etwas aus gerade, aber das ist sehr, sehr, sehr interessant auch zu sehen, okay, ab wann beginnt's? Was ist das Ziel? Und gibt quasi in meinem Leben immer Schlüsselmomente, würde ich mal sagen, wenn man sagt, ey, das da fuckt mich ab, oder warum ist das so? Warum melden sich meine Eltern nicht bei mir? Warum muss ich mich immer melden? Wenn ich mich nicht melde, melden sie sich nicht. Du butterst immer rein und kriegst nichts. Oder du hast eine Erwartungshaltung. Das ist ja auch was sehr Schönes.
Also was schön Blödes vor allem.
Ja, du hast eine Erwartungshaltung. Hey, du meldest dich jedes Mal und wunderst dich dann irgendwann, warum die sich nicht melden. Ja, du meldest dich ja. Und wenn dich nicht meldest, heißt es, ey, warum hast du dich nicht gemeldet? Und ja, ist jetzt nur ein banales Beispiel, ne?
Naja, es scheint dich aber zu beschäftigen.
Ja, hat mich ewig beschäftigt. Also auch immer mal wieder, bedingt in manchen Situationen, was auch okay ist, da kann man, also dann spreche ich drüber und oder spreche es an, reflektiere es mit Freunden, Familie, also bedingt Familie, meine Frau zählt ja voll zur Familie.
Und das ist deine Familie, kann, auf jeden Fall.
Er ist meine Familie.
Ja, klar, Mann.
Und ja, in sich rein, hineinfressen, das funktioniert nicht, das Spiel. Und das kann man mal machen. Ich bin nicht der Typ für. Und es bringt auch so ziemlich keinen weiter.
Was ist der Grund, warum du damals mit Kampfsport angefangen hast? Weil du dadurch einen Kanal bekommen hast, um nicht in dich reinfressen zu müssen, sondern ausdrücken zu können, wofür Worte vielleicht nicht ausreichen.
Also ich habe viele verschiedene Sportarten gemacht, alles Mögliche, und mich irgendwann fokussiert auf den Kampfsport und da auch alles Mögliche gemacht, bis hin zu so Free Fights, so Käfigkämpfe, wenn man sowas kennt.
Alter, ich bin da neulich das erste Mal drauf gestoßen. Ich habe Sachen gesehen in diesem Internet, das gibt's ja auch für Frauen. Ich habe gedacht, ihr seid doch alle bekloppt. Dann haben die sich das Gesicht vermöbelt, die eine 7-8 Mal mit dem Knie ins Gesicht. Und ich habe mir so angeschaut, also hört doch auf, ist doch klar, wer jetzt gewonnen hat, sei doch nicht so miteinander. Also unglaublich. Das hast du gemacht.
Die einen sagen so, die anderen so.
Also, du hast solche Kämpfe gemacht.
Ja,
du,
ja.
Du wirst so furchtbar vermöbelt. Also, sag mal ganz ernsthaft, wie fühlt sich, mal weg von allen Fragen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, ich wusste es nicht, wie fühlt sich das an, in so ein Oktagon zu gehen?
In so ein Oktagon zu gehen? Ja, früher war es noch so normale Boxringe oder sowas. So Oktagon, ja, wie fühlt sich das
same,
an?
Same, ja. Wie geht es, wie ist es, in den Boxring zu gehen? Also du weißt, gleich tut's weh.
Und ja, nee, da, so denke ich nicht. Nee, gleich tut's weh. Ja, es ist eine mentale Einstellung. Also es tut immer weh. Ich sag meinen Schülern immer, aufs Maul gibt's immer. Die Frage ist, wer gewinnt. So, also wenn du, egal wenn du dich auf an zwei oder gegen mehrere Menschen, egal wenn du dich immer auf gegen einen Kampf einlässt, musst du davon ausgehen, dass du was abbekommst.
Und wie das gehst du denn mit diesem davon ausgehen um? Also hast du irgendwie irgendwelche Techniken gehabt, um Schmerz auszuschalten, oder findest du es Gut, spürst du dann, dass du lebst? Oder, also ich finde Schmerz total unangenehm. Ich habe einmal beim Fußballspiel die Nase gebrochen. Das ist das Schlimmste, was mir passiert ist. Das habe ich auch noch selber gemacht. Ja? Also ich habe nie von jemand anders aufs Maul bekommen. Ich bin tatsächlich im Vergleich zu dir wirklich Prinzessin aufgewachsen. Mhm. Aber das fand ich damals extrem unangenehm. Über mehrere Tage hat meine Nase echt wehgetan. Und mir jetzt vorzustellen, dass das so ein Key-Feature von deinem Sport ist, dass dir jemand anders die Nase brechen könnte, das halte ich für völlig unattraktiv als Sport. Weil selber anzumachen, ne?
Völlig unattraktiv. Na, Schmerz ausblenden ist bedingt, ne? Also du bist ja eh im Volladrenalin und im Vollfokus. Und ich habe ja jeden Tag mit Selbstverteidigung zu tun. Ich unterrichte so ziemlich jeden Tag. Selbst trainieren tue ich nicht jeden Tag mehr. Obwohl ich gleichzeitig beim Unterrichten immer mitmache, ja, oder auch mit Schutzausrüstung dann mit trainiere oder wie auch immer und immer irgendwelche Selbstverteidigungstechniken mache oder auch in meinem Berufsleben, ja, als ich Soldat oder jetzt, also bei meinen Fallschirmjägern und auch als Polizist war ich in etwas spezielleren Einheiten unterwegs und ja, also wenn wir da auch trainiert haben oder Sparringskämpfe gemacht haben, da klar, und da wechselnde Partner gehabt haben, also ein paar Spezialeinheiten oder spezielleren Einheiten, da kriegst du natürlich eine reingeballert. Also das ist ganz klar, da wirst du vorher fertig gemacht und dann kannst du deine Arme so gut wie nicht mehr benutzen, weil du schon vorher irgendeinen ganz krassen Parcours gemacht hast und hier gemacht hast, ein Krafttraining gemacht hast. Dann heißt alles klar, Boxhandschuhe an, hopp, los geht's. Und dann geht's halt los. Und dann darfst du gucken, was du machst, ne?
Und ist das, sag mal, so aus deiner ganz persönlichen und selbstdistanzierten Einschätzung, geht's da mehr drum, wirklich einen realistischen Aspekt des sehr spezialisierten Arbeitsalltages, zum Beispiel von einer Spezialeinheit zu haben, dass du wirklich in jeder Situation in der Lage sein musst, so lange einzustecken, bis du dann die Überhand gewinnst? Oder hat es auch ein bisschen was damit zu tun, so eine Art Gemeinschaftsgeist, so ein Teamgeist, so eine Verbrüderung herzustellen, dass wir sind zusammen durch was gegangen und egal was jetzt kommt, wir bleiben beisammen, was ja auch extrem bedeutsam ist in einer Gefährdungssituation?
Ja. Bei dem ersten darf ich direkt sagen, es ist nicht so, wenn zum Beispiel ich auf eine Person aufpasse und die wird angegriffen.
Du bist auch Personenschützer.
Darf ich das final beantworten? Mhm. Ja, also wenn wir angegriffen werden, dann lasse ich mich nicht auf einen Faustkampf ein oder bei einem Messer. Wenn jemand mit einem Messer kommt, versuche ich hier nicht irgendwelche Faxen zu machen, dann greife ich zu meiner Schusswaffe und schieße. Wenn es nicht anders geht, natürlich, ne? Im Rahmen der Möglichkeiten. Also wir lassen uns dann nicht irgendwie auf eine Fäustelei ein oder sowas. Da gibt es nur 0 oder 1. Und das funktioniert nicht. Natürlich auch immer wieder Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nachher heißt wieder hier, Pascal Grichel hat gesagt, der ballert direkt rum. Ja, mildeste Mittel wird genommen natürlich. Können die Hände sein, kann die Sprache sein. Kann das Reizstoffsprühgerät sein, kann der Tonfa sein, also der Mehrzweckstock oder der Taser oder die Schusswaffe oder das Gewehr, wie auch immer. Ja, also da ganz klar. Und zum Thema Verbrüderung, nee, aber das schweißt natürlich zusammen. Ich würde jetzt sagen, andere Sachen schweißen mehr zusammen, wenn man viel Blut und Wasser lässt bei anderen Sachen, als statt dass man sich auf die Nase haut. Aber das ist auch so. Aber es ist was sehr Schönes. Und zwar, ja, du hast eben gesagt, du findest es unattraktiv. Jedoch habe ich festgestellt, wenn es wirklich ums Überleben geht, lernt man eine andere Person am besten kennen.
Oh, warte mal, ich finde das, was du machst, total attraktiv, aber ich finde es unattraktiv, dass mir die Nase gebrochen wird.
Ja, ja, das ist schon klar. Ich finde das einen sehr tiefgründigen und einen sehr persönlichkeitsentwickelnden Hintergrund, weil die Menschen, auch wenn ich dir ins Gesicht schlage oder dich wegschubse, du hast einen 100%igen Fokus in hier und jetzt. Das ist 100% Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Fokus. Weil ansonsten tut's wirklich weh oder es war vielleicht dein letztes Mal. Es interessiert nicht, was du auf dem Konto hast. Es interessiert nicht, was deine Diät macht, was dein Sport macht, was deine Familie macht oder sonst irgendwas, sondern es ist in dem Hier und Jetzt. Und das ist enorm gut. Ich habe auch damals so im Kampfsport oder generell in der Selbstverteidigung meine Basis gefunden, mein Zuhause gefunden, mich gefunden. Und das hat mir enorm viel Selbstvertrauen gegeben und Selbstbewusstsein, nicht um mich abzureagieren. Klar, du kannst da richtig gut Druck rauslassen und volle Energie rauslassen, wenn du einen Sandsack einprügelst oder Übungen machst oder halt Sparringssachen machst. Das habe ich eigentlich Millionen Trainingseinheiten und das ist für Körper und Geist Bombe. Ja, das ist wirklich super. Da geht es nicht um, ich muss dich verletzen. Das ist ganz weit weg davon. Jetzt sind wir, glaube ich, einmal quer durch den Gemüsegarten geflogen.
Ist super spannend. Ich finde schön. Also das mildeste mögliche Mittel zur finalen Beantwortung einer Gefahrenlage ist eine wunderschöne Formulierung. Gefällt mir als Bild ausgesprochen gut. Ein ganz großer Teil von solchen achtsamen Berufen, und ein bisschen ist es ja so, eine Gefährdungssituation frühzeitig erkennen, eine gewisse Situation Awareness haben, das ist das Gleiche, sagen wir, von der Awareness, was wir als Ärzte auf der Intensivstation haben, hast du natürlich, wenn du in einem Raum voller Menschen Personenschützer bist. Musst du gucken, was entwickelt sich, was passiert, welche Muster erkennst du, wie ist die Dynamik über die Zeit, wohin setzt du deinen Fokus? Und besonders merke ich, dass für mich Fokus und Achtsamkeit eigentlich so wie bei der Kamera, ne? Entweder habe ich Schärfentiefe oder habe halt einen Fokus auf ein Ding. Ne? Mhm. Also ich kann achtsam sein und dann fällt es mir total schwer, auf eine Sache total zu fokussieren. Oder aber ich kann Fokus auf eines machen, dann blende ich aber extrem viel außenrum aus. Und erstens, wie machst du das? Du schmunzelst gerade beim Zuhören. Ja. Hast du dafür, weiß ich nicht, eine Technik oder so eine interne Struktur, wie du das machst, wie du Situationen überreißt? Und das Zweite, ganz, ganz konkret, was sind denn in deinen Augen so gefährliche Situationen, potenziell gefährliche Situationen? Nicht nur, wahrscheinlich darfst du da aus dem Nähkästchen des Arbeitsalltages gar nicht so sehr plaudern, aber auch was du so betrachtest. Also beispielsweise, wenn ich in ein Kino reingehe, dann gucke ich, wo ich sitze, gucke, wo die Notausgänge sind und gucke an, wer so neben mir sitzt. Und das jetzt ohne, dass ich irgendwie paranoid wäre, ne? Aber es ist mir einfach wichtig halt, wenn ich weiß, es fängt irgendwann an zu brennen, wohin ich mich bewege. So, und wenn ich das vorher schon einmal weiß, wohin ich rennen muss, dann renne ich halt in die richtige Richtung. Das ist ja dann auch ganz zauberhaft. Aber vielleicht hast du auch irgendwie so eine professionelle Deformation der Wahrnehmung deiner Umwelt. Auf die bin ich gespannt.
Ja, okay. Ich fange erstmal mit dem Fokus und der Achtsamkeit an. Ich glaube, das war die erste Frage, war jetzt im Spiel. Es wurde neulich diagnostiziert, dass ich ADHS habe mit einem sehr hohen funktionellen Anteil. Ich habe einen extrem guten, feinfühligen Fokus und eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne in manchen Bereichen. Und siehe da, es ist der Sicherheitsbereich. Welch Zufall. Und bei dem einen oder anderen ist der nicht so stark ausgeprägt und man kann sich vorstellen, ich bin wie ein Elektroauto, das startet von null, direkt volle Leistung, doch der Akku hält nicht ganz so lang und wenn Akku leer, dann leer und genauso ist es bei mir auch. Und da rauszufinden, wann der Akku leer ist, das ist meine Aufgabe geworden und das klappt sehr gut mittlerweile. Und mein Fokus und meine Achtsamkeit, die, wie soll ich das beschreiben? Ich habe ein anderes Filtersystem als ein normaler Bürger. Mir fallen andere Sachen auf, andere Dinge, andere Muster, andere Orte, andere Gegenstände, andere Personen, andere Bewegungsmuster bei Personen, andere Gruppen, Gruppengefahren, ja, oder örtliche Gegebenheiten, um es so abzukürzen. Wenn ich in einen Raum reinkomme, weiß ich schon vorher, wo der Notausgang ist, wo der Feuerlöscher ist, wo die Nottüren sind, welches Fenster, zu welchem Fenster man rausgehen könnte, zu welchem Fenster man vielleicht woanders reingehen könnte, wie die Stühle, wie die Bänke, wie die Tische positioniert sind, wo ich mich hinsetzen würde, damit ich alles sehe, welche Personen da sind, welche Personen gefährlich sein könnten, welche Personen ich theoretisch gesehen als erstes ausschalten müsste, falls irgendetwas passiert, wie ich sie ausschalte, wie sie sich positionieren, und so könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang weiter erzählen. Und das passiert ungefähr so.
Fertig. So, das heißt, sobald du, also auch wenn du zum Beispiel in eine Eisdiele gehst, oder ist es nur dann, wenn du im Dienst bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wie ein Antivirenprogramm auf deinem Gerät integriert, was immer im Hintergrund läuft. Das ist mal stärker ausgeprägt, mal schlägt es an, mal schlägt es nicht an. So kann man sich das vorstellen. Und ja, zum Schmunzler meiner Frau.
Ich wollte gerade noch hier fragen. Ich kenne sie und ich kann, also ich habe tausend Situationen im Kopf, wo ich mir denke, ey, wenn ich so einen Virenscanner neben mir sitzen hätte und spreche aber gerade eigentlich über mein Leben und wüsste gar nicht, scannt der gerade Viren oder hört er mir richtig zu?
Nee, nee,
Entschuldigung. Also, das schaffst du schon, oder?
Ja, klar, das ja, okay, passiert gut. Nicht. Ich würde, das passiert nicht. Ich gucke nur ab und zu mal rum oder so und dann ist das ist auch schon ein peripheres Sehen. Das passiert automatisch. Also das ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Also es hat bis hin zu Schlafstörungen teilweise geführt irgendwann, weil ich halt permanent von Sicherheit auch geträumt habe, ist ja klar. Wenn du halt, sage ich mal, 20 Stunden arbeitest oder 16 Stunden.
Am Tag jetzt, normalerweise Arbeitszeit, wenn man solche Zeiten
hat. Ja, natürlich. Wenn man nur 3 Stunden, 4 Stunden irgendwo pensen, dann geht's wieder weiter. Einmal duschen, einmal neuer Overall an und neuer Sakko an. Dann gib ihm. Dann wird das halt irgendwann schon spannend. Durch den Schlafentzug wurde das dann halt gefördert und getriggert. Mittlerweile ist es schon deutlich besser geworden. Ne? Und ja, ich positioniere dann meine Frau andersrum. Also wenn wir irgendwo reinkommen, biete ich ihr den Sitzplatz an, ich setze mich charmant einfach gegenüber, weil ich dann den kompletten Raum im Blick habe, die Wand nach hinten, weiß, wo der Notausgang ist, nahe zum Notausgang und so weiter. Das passiert automatisch. Das da ist doch ein sehr schöner Platz. Meine Frau wird eh immer gern aus dem Fenster gucken. Ich muss nicht unbedingt aus dem Fenster gucken. Ja, es ist jetzt nicht Zwang oder ich fange nicht an zu schwitzen oder sowas. Es ist mir teilweise einfach unangenehm, wenn ich mit dem Rücken in ein offenes reingucke. Es sei denn, es sind Leute dabei, wo ich weiß, ich kann 100% vertrauen, dass die eine sehr ähnliche Auffassungsgabe haben wie ich und es passiert nichts. Dann sind die Karten ja anders gemischt sozusagen, aber das ist sehr interessant. Und damit verdiene ich unter anderem ja auch mein Geld. Also zweigleisig sogar. Und dass ich Leute berate, wie sie ihre Einrichtungen, wie sie ihre, zum Beispiel wie bei dir die Arztpraxis, wie sie eine Psychiatrie einrichten, wie sie ihre Werkstatt, ihren Kundenverkehr oder sonst irgendwo was einrichten, also sozusagen wie eine Art Schwachstellenanalyse machen und die berate und dann trainiere. Ich sehe halt mehr. Und das ist auch gut so.
Also einrichten im Sinn von, nennen wir es vielleicht, deeskalierende Architektur. Oder ja. Eher so, dass du sowas wie Fluchtwege hast, die verdeckt Beides. Sind.
Du kommst.
Genau, dann erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Spannend.
Okay, gut. Wir sind noch nicht bei der zweiten Frage. Na, es ist eigentlich ganz einfach. Du bist der Arzt und nehmen wir mal an, du hast Patienten, die unter Medikamenten stehen und abhängig von manchen Medikamenten, / vielleicht auch Drogen. oder sonst etwas sind. Hast vielleicht noch eine Massageeinrichtung, eine Physio, whatever mit bei und hast jetzt immer mehr Kontakt und die pöbeln auch rum, weil du jetzt sagst, du kriegst nicht mehr Medikamente, du hast die schon bekommen und die Masseuren, Massagepersonal nenne ich es mal, die wird andauernd gefragt, ob sie nicht doch ein Happy End machen möchte und wird dann halt in ihrem kleinen Räumchen da so. Und dann sagst du, ey Pascal, können wir mal ein Sicherheitstraining machen, kannst du dir mal meine Arztpraxis angucken und vielleicht auch noch meine Mitarbeiter schulen. In so einem Gewaltpräventionskonzept quasi. Hast es eben so schön gesagt, Gefahren erkennen, vermeiden und im Ernstfall auch abwehren zu können. Und dann machen wir zusammen eine Begehung mit deinen Personen, da gucke ich mir alles an, wo liegen die Stifte bei dir, ist der Tresen eingerichtet, ist der in Reichweite, dass er mit deinen Stiften dir vielleicht auf die Hände oder in dein Gesicht reinhacken kann. Wo gibt es eventuelle Fluchtwege? Wie hast du dein Büro eingerichtet? Kommst du überhaupt aus deinem Büro nochmal raus, wenn der keine Lust hat, dein Gegenüber? Wie kommt überhaupt Hilfe zu dir? Wie richte ich denn die Massageliege ein in diesem Raum?
Sperrst du mir den Weg zur Tür?
So ist es. Ja. Ja, dass der nicht aufsteht und auf einmal ist nicht mehr mit Tür. Und so weiter und so fort. Bis hin zu ja, Präventionsmaßnahmen, wie sehen wir überhaupt aus, Körpersprache, Mimik und so weiter. Ja, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Bis hin zur taktischen Kommunikation, also verbale Sprache, deeskalierende Sprache, ja, bis hin zu aufbrausende Sprache, bis hin zu, ich möchte das nicht mehr, leichte Schubsen, hochskaliert bis hin zu Notwehrsituationen und all das machen wir für von jung bis alt, von Auszubildende bis hin zu Top-Managern. Jetzt kannst du ruhig. Ich habe extra aufgehört zu reden.
Ja, ich erinnere mich an einen Notfallmediziner-Kongress, wo ich mal ein Seminar besucht oder einen Workshop, der von zwei Polizisten war und die haben uns dann beigebracht, wie wir in bestimmten Situationen uns freischlagen können. Und es war extrem interessant, weil das natürlich auch lauter Leute waren, die sich noch nie geprügelt hatten. Das war eine Gruppe Notärzte und Notärztinnen, so, völlig gediegene Leute jeder Altersgruppe. Und damals ging das so los, dass man auch in den Fachzeitschriften darüber diskutiert hat, gibt es denn wirklich gerade mehr Gefahrensituationen, Bedrohungssituationen gegen Uniformierte. Das ist ein interessantes Phänomen, was wir jetzt gerade, wir unterhalten uns am 5. Januar, wir haben die Bilder noch im Kopf, wie Berlin aussah. Ihr wohnt ja, in Berlin. Brutal. Es ist brutal. Es sah aus wie ein Krieg der Halbstarken.
Ja, ist wirklich so.
Und oft ist es ja so, dass so eine, also mein Eindruck, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, aber ich habe den Eindruck, dass eine Unzufriedenheit mit dem Staat sich dann gegen die Uniformierten richtet, weil sie so eine Art verlängerter Arm des Staates sind, den man eben greifen kann. Und das Interessante ist, dass das auch völlig absurd sein kann. Also zum Beispiel Rotkreuz-Mitarbeiter hat ja mit dem Staat nichts zu tun. Das ist ja ein Verein. Und trotzdem kann er Frust gegenüber dem Staat abbekommen.
Die Gewalt, das, na, wo fange ich an? Ich fange bei Kindern an. Ein Phänomen, was ich immer sehe, unser Hauptfokus beim Unterricht halten, ist auf dem Kindertraining, da alles anfängt, die Wiege.
Meinst du jetzt mit unser Fokus, meinst du stark wie wir?
Ja, genau, stark wie wir, das haben wir ja, glaube ich, noch nicht gesagt, das ist ja meine Firma. Und irgendwann durfte ich mich festlegen, wo unser Fokus im Thema Sicherheit hingeht. Und bei Kindern fängt alles an. Jetzt komme ich zu dem teilweise ein Problem, wie ich es persönlich sehe. Wir sind jetzt in 8 Bundesländern unterwegs und wir kombinieren ja Persönlichkeitsentwicklung mit einer effektiven Selbstverteidigung. Wir nehmen das Beispiel Kind. Es gibt keine Kita-Pflicht in Deutschland. Es gibt eine Schulpflicht. Jetzt kommen Menschen hierher oder sie leben schon hier mit Migrationshintergrund. Sind in ihrer Kommune, in ihrem Ghetto, wie auch immer unterwegs, müssen kein Deutsch sprechen, weil sie es nicht brauchen. Leben schon hier, erste, zweite, dritte Generation, whatever, können aber so gut wie gar kein Deutsch. Sprechen auch mit ihren Kindern kein Deutsch. Leben quasi in ihrer Glocke. Sie schicken sie nicht in den Kindergarten. Sie müssen, theoretisch gesehen, mit 6 Jahren eingeschult werden. Kriegen schon in ihrer Glocke, wo 98% Migrationshintergrund hat, schon alles Mögliche mit, wie was funktioniert. Ihr Wertesystem wird dort festgelegt. Jetzt kommen sie aber nicht mit 6 in die Schule, weil sie kein Wort Deutsch können. Oder so wenig Deutsch können, dass man der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Was sie aber verstehen, ich möchte das nicht pauschalisieren, ich habe auch nichts gegen Ausländer oder sonst irgendjemand mit Migrationshintergrund, ist die Sprache der Gewalt. Sex und Gewalt kann jeder. Das verstehen wir in allen Sprachen, da brauchen wir keine Sprache für. Ja, in der Körpersprache. So. Jetzt ist der 6 Jahre alt, kommt nicht in die Schule. Was passiert? Geht ja eh nicht in die Kita. Wächst. Er muss dann irgendwann mit 7 Jahren in die Schule. Dann ist er schon einen halben oder einen Kopf größer als die anderen. So, was passiert? Der hat immer noch kein Deutsch gelernt. Jetzt ist er größer, weiß aber aufgrund der körperlichen Konstitution, dass er alles erreichen kann, wenn er Gewalt anwendet. Weil er kann sich ja gar nicht richtig integrieren. Das funktioniert ja nicht, wenn er die Sprache nicht spricht. Es sei denn, er geht auf Schulen, wo 90% Migrationshintergrund ist. Was oftmals der Fall ist hier. So, also wird er mit 7 eingeschult, ist mit 7 in der ersten Klasse, schafft diese erste Klasse natürlich nicht aufgrund der Sprachdefiziten. Dann ist der Kleine 8 Jahre in der ersten Klasse, ist mindestens einen Kopf größer und erfährt extreme Gewalt. Ich habe hier ganz viele Fälle, wo 8-Jährige schon zahlreiche Messerstechereien hinter sich haben. Wir reden von einem 8-Jährigen in der ersten Klasse. Neulich war ich hier auf einer Schule, ist noch gar nicht lange her, ist 3 Wochen her. Da waren 2 8-Jährige, die haben 80 Kilo gewogen. 80 Kilogramm, die sahen aus wie ein Michelin-Männchen. Die waren 2 Köpfe größer als alle anderen. 80 Kilo. In der ersten Klasse. Und das ist stramm. Und daher ist Gewalt Tagesordnung. Wir unterrichten ja auch Erzieher, Kita, Erzieherin, Lehrpersonal an der Schule. So, da mache ich ein ganz einfaches Ampelmodell, was ich eben schon erklärt habe. Und dann sage ich mal, passt mal auf, jeder von euch kriegt einen Stift. Macht einfach mal bei Grün, wer zu euch mal du Fotze, du Hure oder sonst irgendwas gesagt hat. Einen Strich unten bei Kommunikation. Wenn ihr schon mal geschubst worden seid oder sonst irgendwas, macht mal bei Gelb einen Strich. Und wenn ihr schon mal Gewalt erfahren habt an euch oder extreme Gewalt direkt vor euren Augen passiert ist, könnt ihr mal einen Strich im roten Bereich machen. Es waren 50 Lehrkräfte. Den grünen Bereich, haben sie gesagt, das ist an der Tagesordnung. Der gelbe Bereich findet oft statt. Der rote Bereich haben fast alle einen Strich gemacht. Und da frage ich mich, Alter, was geht denn ab? So früher, wenn mein Lehrer was gesagt hat, dann kam der Schlüssel geflogen oder hat mit dem Stock auf den Tisch gekloppt und da war Ruhe. So, aber ich wäre im Leben nicht auf den Sinn gekommen, mit meiner Schere, mit so einer Schere irgendwie auf den Lehrer loszugehen, nur weil er keinen Bock hat. Oder weil es eine Frau ist, weil er sich eh nichts von einer Frau sagen lässt. Und diese Problematiken, das kann man auch angehen. Ja, haben wir, das ist aber ein ganzheitliches Problem, sage ich mal, weil das haben wir hier sehr, sehr häufig. Die Schule ist gebunden, die Leute zu nehmen, die in Einzugsgebiet sind. Jetzt haben wir hier ein Hochhaus mit 60 Parteien. Wer wohnt denn da drin? Wer vermietet denn das? Ja, dann vermieten wir ans Amt, weil die zahlen safe. Schwuppidi-bupp, machst du das hier 50, 60 Mal, hast die Schule voll. So ist das Problem. Keine Kita-Pflicht, keine deutschsprachige Pflicht, Und ich sehe es ja auch bei der Polizei. Ich mache Einstellungstests, ich unterrichte ja bei der Polizei. So, ich sehe es ja, was auf dem Papier steht, wie die Migrationshintergrundzahlen ist. Ich sehe es ja jeden Tag, überall. Was kein Problem ist. Ich möchte, wie gesagt, nochmal sagen, ich bin weder rechts noch links noch sonst irgendetwas. Ich bin da völlig wertfrei und neutral. Und ich sage immer, die Freiheit des Menschen endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das heißt, wenn man sich ganz normal verhält, die Grenzen und Regeln von anderen respektiert, jeder Mensch, egal ob männlich, weiblich, divers oder sonst irgendetwas, die gleichen Werte und gleichen Rechte hat, dann leben wir alle friedlich und gemeinsam. Bräuchte man vielleicht zwar nicht mehr die Polizei oder sonst irgendwas, aber diese Werte funktionieren halt leider nicht mehr. Und ich glaube, es ist ein gesamtheitliches Problem, was auch unter anderem bei der, ja, bei der Globalisierung in Verbindung im Internet halt auch zusammenhängt. Wir sind in einem Wissensüberfluss und können das Wissen leider nicht mehr so gut anwenden. Und die Zugänglichkeit des Wissens über irgendwelchen Seiten und das Extreme, ja, nimmt halt Überhand. Die Zwölfjährigen teilweise unterhalten sich nicht mehr über was weiß ich, Fußball oder sonst irgendwas, sondern über Analsex und wie enthaupt ich irgendjemanden und guckt sich das noch an. Deshalb gab es früher nicht. Und wenn mal Sex dran war, war es schon, oh, krass, guck mal da, die haben eine Zunge geküsst oder so. Oder aber nicht wie hier irgendwelche, wie vergewaltige ich die Schlampe und wie gucke ich zu, wie ich mit einem Säbelmesser jemanden enthaupte oder sowas.
Das heißt, ja, das sind ja Videos, die gibt es.
Natürlich.
Und die Kinder haben damit im blödsten Fall ab der Grundschule Kontakt.
Na klar.
Und ich bin auch davon überzeugt, dass je eher Eltern glauben, dass dem nicht so ist, umso klarer wird es so passieren.
Na, ich wollte mich jetzt auch nicht hier einmal durch die Bandbreite aussprechen, so was halt ein gesellschaftliches, ganzheitliches Problem darstellt. Und wie du es ja schon gesagt hast, ja, es gibt solche Videos. Ich bin ganz frisch bei TikTok gewesen. Ich mache TikTok auf mit meinem Unternehmen, weil TikTok jetzt so die modernste Plattform ist, um geboostet zu werden und da irgendwie in die Präsenz zu kommen. Erste, was ich sehe, sind nur Tittenbilder. Die ganze Zeit. Ich habe keins geliked. Die sahen mit Sicherheit nicht schlecht aus. Ich habe aber keins geliked.
Einfach du willst ja auch dem Algorithmus nicht erzählen, was du sehen möchtest.
Genau.
Du willst ja dem Algorithmus die Sachen füttern, die für dich wirklich interessant sind.
Das war fast unmöglich am Anfang. Jetzt so langsam kommt es in eine gesunde Bahn. Aber nur irgendwelche Möpsen gemacht, alles von A bis Z, wie sie auszusehen haben, mit 50.000 Millionen Filtern, irgendwelche, keine Ahnung, illegalen Sachen, wie wir gerade drüber gesprochen haben, Angriff auf, um jetzt nochmal die Kurve zu bekommen, auf Rettungskräften. Das beginnt schon in diesem Alter, weil sie das cool finden, wie sie mit Raketen auf Einsatzkräfte schießen und da ganz viel passiert. Ich bin, wie gesagt, selbst, ich habe ganz viele Kollegen von der Feuerwehr. Ich habe auch mit meinem Unternehmen schon Feuerwehrkräfte und Rettungskräfte ausgebildet, weil auch da ihr Ausbildungsstand genau dem Nullpunkt gleichkommt. Rettungskräfte haben keine Selbstverteidigungsausbildung.
Nein, lernt man nicht. Ja.
So, da kommen wir wieder ins Spiel. Ein ganzheitliches, modernes, unabhängiges Behörden unabhängiges, das muss man auch direkt ganz klar sagen, ein Selbstverteidigungssystem haben, was schneller lernen und umsetzbar ist. Bums. Und ja, das ist halt echt problematisch, ne? Dass dann halt so die Gesellschaft so eine extreme Gewalt erlebt und es ihnen vormacht.
Ich denke, es ist regional sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt gerade auch nach dieser Silvesternacht wieder, wenn ich mir Twitter anschaue, aber auch wenn ich mir Insta anschaue, ganz viele Debatten und viele gehen sehr schnell in diese Schiene. Es hat was mit dem Migrationshintergrund zu tun. Andere sagen halt auch völlig zu Recht, das sind viele andere Faktoren, die auch noch dazu gehören. Es hat auch was mit dem Alter zu tun. Das Gehirn von männlichen Humanoiden ist in dem Alter, sagen wir 16 bis 25, einfach noch nicht so entwickelt, dass es zu einer kontinuierlichen Impulskontrolle kommt, sondern da passiert halt einfach Blödsinn. Sobald dann Alkohol und eine Gruppe außenrum ist, passiert halt noch mehr Blödsinn. Klar. Und das feiert sich dann halt hoch. Ich habe in Bremerhaven eine Zeit lang im Rettungsdienst gearbeitet und da habe ich auch, sagen wir, deutsche Familien, die in dritter Generation von Stütze leben, gesehen, wo ganz genau Wort für Wort das zutrifft, was du vorhin erzählt hast, wo wirklich auch der einzige Mensch aus der Familie das Schulkind ist, was morgens einen Termin hat und alle anderen mogeln sich halt irgendwie durch den Tag. Und ich kam nach Bremerhaven von Erlangen aus, das ist damals der Kreis gewesen mit der geringsten Arbeitslosenquote in Deutschland und bin dann 500 Meter weg von Bremerhaven Mitte gewesen, dem Kreis oder dem Teil mit der größten Arbeitslosenquote in Deutschland. Ja, ja. Das war ein Kulturschock, wie ich ihn dir nicht erzählen kann.
Ja, ja,
aber so ähnlich wie wenn du aus deiner Wohnung rausgehst halt. Ja,
ja, geil.
Ich glaube, man darf sich's nicht so einfach machen. Tatsächlich gibt's ganz viele Sachen, die zusammenkommen und die Debatte kann noch nicht enden, weil es ist halt der Migrationshintergrund. Die Frage ist, warum sind da so viele Leute, die offensichtlich so wenig Perspektive im Leben sehen, dass ihnen der normale Weg irgendwann dann nicht mehr offen steht? Damit sind wir wieder ganz am Anfang eigentlich bei diesem 1%. Mhm. Du hast ja auch, sag mal, eine Umgebung gehabt, die dich eigentlich geprimed hätte drauf, genau da zu sein, nämlich mit Gewalt dich durch die Schule zu prügeln und danach irgendwo mit der, sagen wir, mit der Kraft deiner Fäuste dein Geld zu verdienen. Das hätte ja genauso laufen können.
Ja.
Und trotzdem war irgendwas, was in dir einen Schalter umgelegt hat und dann war es eben anders. Was wäre das, was du den Aggressoren gerne mitgeben würdest? Du hast ja gerade hauptsächlich von Unterricht für die, Opfer ist das falsche Wort, aber für die, die unter den Aggressionen leiden, gesprochen, die Bezugspersonen, Lehrer, Kita-Kräfte. Aber was wäre denn das, wo du glaubst, das hätte den größten Einfluss auf die jungen Leute, kurz bevor sie abdriften?
Ja, junge Leute, also unser Kindersicherheitssystem, meinst du jetzt Kinder oder meinst du junge Leute mit Jugendlichen?
Ja, du hast gerade von Erstklässlern gesprochen, wo du den Eindruck hast, die schmieren ab gerade.
Ja, das haben wir häufig, ne?
Was bräuchten die denn?
Das ist individuell zu betrachten. Von einem Stempel aufbekommen, weil sie Migrationshintergrund haben. Wir unterrichten Kinder ab 5 Jahren. Dann ist die geistige und körperliche Reife so, dass sie ein ausgeprägtes Verständnis für sowas bekommen. Wir gehen in Kitas und in Schulen.
Für Bedrohungssituationen meinst du mit sowas?
Nicht nur Bedrohungssituationen, egal welche Situation. Das bedeutet, wie gehe ich zur Kita? Teambildende Maßnahmen, dass man in der Gruppe geht. Dass man in der Gruppe sicherer ist, dass man stärker ist, dass man mehr Spaß hat, dass man sich unterstützt, dass man zusammenhält, einen Zusammenhalt, ein Gruppengefüge stärkt. Über ist Angst was Gutes, ist Angst was Schlechtes. Ja, eine gesunde Angst ist was Gutes. Über was sagt mir mein Körper überhaupt? Über Gefahrensituationen erkennen, diese vermeiden. Ja. Wo kriege ich überhaupt Hilfe her, wenn was ist? Wie spreche ich mit der Hilfe? Wie spreche ich mich aus, wenn ich etwas nicht möchte? Muss ich es mit den Fäusten machen? Nee, natürlich nicht. Ja, verbale Kommunikation. Ja, Regeln. Ich melde mich, dann komme ich ran. Kann nicht jeder Kunterbund sprechen. Das sind unsere Ritterregeln sozusagen.
Ich wollte auf dein Buch nachher noch eingehen.
Also gerne.
Du kannst auch fluffig überleiten.
Ja, bis hin zu, ja, also teambildend, Anti-Mobbing, also auch Übergriffe vor sexueller Gewalt. Mein Körper gehört mir. Ja, da auch klare Grenzen setzen. Es gibt ganz, ganz viele Sexualstraftaten in Deutschland. Wir haben 2021 39.000 Kinderpornografien gehabt. Alle 2,5 Tage wird in Deutschland ein Kind getötet aufgrund von sexueller Gewalt. Das sind die neuesten Zahlen. auch da teambildend nochmal in den Unterrichten vorgehen, wenn ein Kind auf dem anderen sitzt und es verprügelt oder so, wie man da vorgehen kann. Ja, was hat man für Kleidung an und so weiter. Ja, also das ist einmal die komplette Bandbreite bis hin zu, wie verteidige ich mich selbst gegenüber anderen, ja, oder auch gegenüber Fremden oder fremde Erwachsene. Wo kriege ich richtig Hilfe her? Und wie verhalte ich mich an fremden Fahrzeugen? Und was mache ich, wenn es zu spät ist? Das heißt nicht nur Prävention, ja, sondern auch mal in Aktion dann treten. Und da haben wir echt große Erfolge. Leider sage ich immer, weil wenn wir Erfolg haben, ist immer was passiert. Und ja, und da bieten wir quasi von so einem 2-Stunden-Kurs bis Ganzjahreskurse an und kann einfache Beispiele nennen, kann wieder den Jungen mit einem, das ist ein Paradebeispiel eigentlich mit Migrationshintergrund, jetzt wieder, er hat 9 Geschwister und hat einen Stempel aufgedrückt bekommen, schon auch von der Schule, und wurde dann gesagt, ja, die Kinder, die sie jetzt haben, das ist ein bisschen problematisch und da ist sehr viel Gewalt und so weiter, und da müsst ihr mal gucken und ich will mal eine Einschätzung kriegen. Und schreiben Sie mal so eine pädagogische Einschätzung dann am Ende vom Jahr. Alles klar. Gesagt, getan, haben wir das angeguckt. Wir waren einmal die Woche dort in der Schule über ein Dreivierteljahr vor Corona. Und siehe da, am Anfang war es etwas turbulent, muss man ganz klar sagen. Aber der hat ganz schnell die Regeln bei uns verstanden. Da gibt es auch wenig Handlungsspielraum. Regeln sind Regeln. Lange Leine lassen ist da nicht. Bei der ein oder anderen Person darf man pädagogisch, wenn du da von Anfang an verkackt hast, hast du verkackt. Dann nimmt er dich nie wieder ernst. Also knallhart die Regeln durchziehen und auch, wenn ich die Regel festsetze, Konsequenzen haben. Der Junge hat in diesem Dreivierteljahr 8 Kilo bei uns abgenommen. Seine Noten haben sich alle um 3 Noten verbessert, um 3 Schulnoten, und ist das da ja rauf Klassensprecher gewählt worden. Eine Danksagung von seiner Mutter gekriegt, die dann aber erst durch die Direktorin darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass der Junge sich doch ein bisschen verbessert hat. Ja, der hat uns an den Lippen gelesen. Also auch da wieder Fokussierung, Achtsamkeit, Wertschätzung, Dankbarkeit, ganz klar. Und auch eine Aufgabe finden. Ne? Und die Aufgabe heißt nicht Gewalt. Gewalt oder Selbstverteidigung bei uns sind 10%, 20. So. Ja, falls mal was passiert. Die ganzen Mobbing oder sonstigen Sachen oder Präventionssachen oder Resilienzsachen sind super wichtig. Gar keine Frage. Jedoch, in der Selbstverteidigung ist das teilweise, sage ich immer, das ist Reiten lernen ohne Pferd. Ich kann dir zwar sagen, wie das funktioniert, wenn du da drauf sitzt und was du sagen musst und wenn du machst, aber wenn das Pferd da ist und der dich festhält, dann endet die Prävention, dann darfst du handeln. Ja, und genauso läuft es ab. Also da haben wir ganz viele verschiedene, wir haben Spiele entwickelt, wir haben ein Buch geschrieben, wir bestärken ganz, ganz viel positiv. So, die Welt, die ist negativ genug. Mach die Tagesthemen an, da kommt in den meisten Fällen nichts Positives.
Schau ich nicht, wir haben gar keinen Fernseher.
Ja, wir gucken sowas nicht.
Ich würde auch nicht empfehlen, die Tagesthemen anzuschauen.
Ja, ist ein einfaches Beispiel, schlag mir Zeitung auf, da steht in den meisten Fällen nichts so Positives drin. Ja, und das ist unsere Aufgabe, die Welt da draußen, ja, jeden Tag ein Stück sicherer, stärker und selbstbewusster zu machen, und das fängt bei den Kindern an. Und endet unser ältester Schüler ist 72. So. Und das ist, ja, und das ist einfach, was gibt man denen? Du kannst denen so viel geben. Und das fängt, wie gesagt, bei den Kleinen an. Und endet immer mehr. Ne? Und die in die richtigen Bahnen lenken. Und einfach geben, ohne eine Gegenleistung quasi direkt zu bekommen. Klar, unser Kühlschrank darf voll werden, das ist logisch. So. Aber einfach helfen und jeden Tag, also man sagt jeden Tag eine gute Tat, aber ich würde das nicht auf jeden Tag und eine gute Tat bezeichnen, sondern gute Tat machen, wenn du es kannst. Und aus dem Vollen schöpfen und nicht aus dem Mangel. Das durfte ich auch lernen. Vor allem wieder ADHS, Körper, Energie. Gebe ich jetzt noch was, obwohl ich eigentlich keine Energie mehr habe? Gebe ich jetzt noch was, obwohl ich keine Energie mehr habe? Und wen raucht es am Ende wieder auf? Mich.
Ja, genau. Das bringt ja dann auch nichts. Das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt. Da geht es jetzt um Unternehmertum. Auch. Und genau. Und wie, was kannst du delegieren? Was ist es, was du bei dir behalten möchtest, aber an Aufgaben? So, das ist nochmal ein ganz spannendes anderes Thema.
Ja.
Was wären denn für dich so die drei Top-Tipps aus dem, du hast ja gerade echt ein ganzes Potpourri, wie so ein Maschinengewehr rausgeballert von lauter Teilaspekten, die bei mir in der Ausbildung drin sind und die für verschiedene Leute in verschiedenen Situationen, verschiedenen Altersgruppen notwendig sind. Was wären denn so Top-3 Sachen, wo du sagst, dass, wenn das Kinder können, dann ist schon mal ganz viel gewonnen?
Zum Thema Sicherheit jetzt?
Ja,
oder?
Genau, Sicherheit, ja.
Also, was Kinder könnten, sollten Top-3. Da differenziere ich mal zwischen innerhalb und außerhalb der Familie oder zwischen anderen Kindern und fremden Erwachsenen. Ja?
Die größte Gefahr kommt ja innerhalb der Familie. Das ist zum Beispiel mit den sexuellen Übergriffen, das ist ja genau das, was in der Familie stattfindet. Das ist ja eine ganz andere Situation als eine Prügelei auf dem Schulhof. Ja. Also es ist wirklich zu unterscheiden. Und viele Leute haben da eine ganz völlig falsche Vorstellung auch von dem, was passiert und woher dann Gefahr kommt.
Und jetzt mal, nur über 90% ist da noch die Dunkelziffer. Und wir haben eben gesagt, alle zweieinhalb Tage wird ein Kind getötet aufgrund von sexueller Gewalt. 39.000 Kinderpornografien. Ja. Ja. Anstieg um über 100% von 2020 zu 2021. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den 3 Nuggets. könnte sehr lange, ich kann es morgen früh erzählen.
Deswegen habe ich nur noch 3 gefragt.
Ja. Gegenüber Fremden, fangen wir mal an. Eine fremde Person, das kommt hier super oft vor oder generell in Deutschland super oft vor und ist fatal zu denken, es kommt nicht in kleinen Orten vor, da kommt es auch vor. War gerade neulich in Bayern in einer Zeitung, groß trara, das Kind war 14 Tage vorher bei uns im Kurs und konnte das Ganze abwehren. 3 Nuggets, ein gesundes Bauchgefühl und Selbstbewusstsein zu haben, ist wichtig. Wie erreiche ich das? Das ist die große Kunst. Das erreicht ihr, indem ihr nicht euren Kindern erzählt, du musst mir das erzählen. Nee, wer fragt, der führt. Ein offenes Gespräch mit deinem Kind. Du lenkst das Gespräch in eine Bahn. Das Kind antwortet, weil wenn es selbst überlegt, zur Lösung zu kommen und dabei selbst die Antwortmöglichkeit kommt, steigt eventuell auch das Selbstbewusstsein. Und dadurch wird es in Situationen selbstbewusster. Projiziert bitte nicht, was teilweise unvermeidlich ist, eure eigenen Ängste auf das Kind.
Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Ich habe heute erst mit einem Patienten darüber gesprochen. Wenn ein Kind hinfällt und weint und du guckst so drauf und sagst, okay, es blutet nicht. Viele sagen dann, ist doch nichts. Ist doch nicht so schlimm. Ah ja, aber das Kind weint doch. Natürlich ist da irgendwas schlimm. Und oft ist die Lösung zum Beispiel, dass das Kind erschrocken ist oder enttäuscht ist darüber, dass die Schwerkraft auch fürs Kind gilt und so weiter. Also natürlich merkt das Kind, dass es nicht blutet. Aber es hat sich gerade total stark gefühlt und auf einmal liegt es in der Ecke. Natürlich ist das schlimm. Wenn du aber dem Kind 100-mal sagst, ist nicht schlimm, ist doch nichts, dann verlernt es auf sein Gefühl, auf sein Bewusstsein für sich selber zu vertrauen. Und das ist schlimm.
Ja. So einfach ist es. Also das war der erste Nugget sozusagen. Der zweite, besprecht mit euren Kindern die Wege, die sie laufen, damit sie immer auf den Wegen einen sicheren Ort haben können, falls etwas passiert. Ich nenne das Notrettungsinsel, wie ihr das auch immer nennen möchtet. dass sie mal zwischen dem Zuhause und dem Schulweg angenommen oder zwischen dem Schulweg und dem Sport, wo sie hingeht, immer mal ein paar Orte oder Personen haben, wo sie Hilfe herbekommen können. Das kann der Busfahrer sein, der Tankstellenwart, eine befreundete, erwachsene Person, die auf dem Weg wohnt, Ärzte, Feuerwehr, Polizei etc. etc. Alles Orte und Personen sozusagen, die öffentlich zugänglich sind, und ihr dürft denen auch erklären, wie man die erkennt. Das machen wir natürlich auch bei uns in den Trainings. Das wäre der zweite Nugget. Der dritte Nugget ist unser Satz, mit dem wir arbeiten. Und zwar ist das der Satz: Nein, lassen Sie mich. Das Nein als Signalwort, weil ich etwas nicht möchte. Dann, was Sie machen sollen, lassen. Und dann wer? Das Wort Sie. Das sagen Sie nicht aus Höflichkeit oder weil es weiblich oder die Mehrzahl so einer Person sind, sondern weil die Person fremd ist. Und wenn ich jetzt laut rufen würde, nein, lassen Sie mich, und das richtig laut schreie und auf der anderen Straßenseite läuft jemand und kriegt das mit, dann weiß man, dass derjenige fremd ist und dass der das vielleicht nicht gerade cool findet.
Total, bei Familienkonflikten wird gerne weggeschaut. Ist halt den ihr Ding, ja? Wenn du rufst, nein, lass mich, dann kann es auch ein Gespräch mit dem Opa sein.
Ja, oder auch untereinander, für die vielleicht Frauen, die jetzt zuhören oder so. Ne? Wenn ihr irgendwo langlauft und sagt, ey, verpiss dich oder schubst den weg oder nein, lass mich, weiß man nicht, ob das vielleicht der Freund ist. Keine Ahnung, was die für Umgang miteinander haben. Aber wenn man da sagt, ganz klar und deutlich, nein, lassen Sie mich, dann rafft auch jeder Sepp da draußen, dass da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dann kann auch geholfen werden. Und das ist wirklich ein Golden Nugget. Und das hat sich bewährt, das funktioniert. Und ich hoffe für euch, dass ihr es nie anwenden müsst. Ja, das ist so mal pauschal runtergebrochen. Drei Sachen. Natürlich finde ich ganz viele andere Sachen noch wichtig, aber die sind mir jetzt gerade spontan eingefallen.
Ja, danke schön. Gefällt mir total gut. Und mal angenommen, ich würde für die Kita unsere Jungs gerne jemand von euch haben. Seid ihr in Schleswig-Holstein auch?
Die kommt drauf an, wo.
Also ihr seid in Hamburg, willst du damit sagen?
Genau. Hamburg und ein bisschen nördlich Hamburg. Ja,
genau. Sind wir. Okay, alles klar. Also angenommen, ich würde in der Kita meine Jungs jemanden haben wollen von euch, um dieses Konzept zu machen. Wie würde es funktionieren? Klar, deine E-Mail-Adresse und der Link für Stark wie wir wird in den Shownotes sein. Reicht es aus? Und dann schreibt mir einfach eine E-Mail und dann
klärt ihr den Termin. Dann schauen wir, wo das Ganze stattfindet. Wir bilden ja selbst die Menschen auch aus. Also das heißt, unser Ziel ist es ja, in Deutschland jetzt erstmal in jedes Bundesland zu kommen, in jede größere Stadt zu kommen. So, wir bilden ja selbst auch so Franchise-Nehmer aus. Die können dann ihr Business dort aufbauen. Da helfen wir denen dabei.
Müsste ich da vorher Polizist sein?
Nee. Wir haben, die wenigsten von uns sind Polizisten. Wir haben alles. Wir haben von Psychologen, Fitnesstrainer, Erzieher, Heilinklusionserzieher, sportmedizinischer Erzieher, Fitnesstrainer, eine BWLerin, Fremdsprachenkorrespondentin, eine Mutter, die gesagt hat, ey, ich habe ewig im Büro gesessen, war jetzt im Mutterschutz, mich regt es auf, keinen Mehrwert für die Gesellschaft hier geben zu können. Ich würde gerne Werte vermitteln, was Gutes tun, schon bei Kindern. Und am liebsten würde ich damit Geld verdienen. So.
Dann schreist du hier.
Dann schreie ich hier, stark wie wir. Und da helfen wir den Leuten, wir bilden sie aus, wir haben eine Online-Akademie und bauen mit ihnen standortspezifisch dann ihr Business auf, bis hin zu erfragen, ey, möchtest du Selbstunterricht halten oder hättest du lieber zwei Trainer oder drei Trainer, die Unterricht halten, und gehen dann dorthin. Wie du es gerade schon so schön gesagt hast, unser Kerngeschäft sind Kinder. hört sich jetzt komisch an, also Kindertrainings. Und überall, wo Kinder sind, kommen wir hin. Egal ob Verein oder Geburtstagsfeier, wo 10 Kinder sind, also 10 Kinder sollten schon sein, ab 5 Jahren, bis hin zu, das Höchste, was ich unterrichtet habe, waren 200 Kinder am Stück. Das ist schon krass, das ist halt so ein Sportplatz voll. Und dann bauen wir dort das Geschäft auf, weil das sind unsere Multiplikatoren, das sind unsere Sprachrohre. Die Welt da draußen jeden Tag ein Stück besser zu machen und dabei noch Geld zu verdienen, ist natürlich Jackpot. Und die Frage jetzt zu beantworten, einfach eine E-Mail schreiben an info@starkwiewir. Dann kommt die bei uns rein und im besten Fall sind wir irgendwie in der Nähe. Und dann geht ein Trainer und ein Franchise-Nehmer kommen, machen dann einfach eine Terminabsprache. Und unsere Kurse können auch durch Fördergelder finanziert werden. Das heißt, Vater Staat zahlt das Ganze. Das heißt, wenn die, oder die haben so einen Förderverein oder eine Stiftung oder wie auch immer, kann die Schule dann sagen, ey, wir haben hier einen Gewaltpräventions-, Konfliktlösungs- und Anti-Mobbing-Kurs mit Selbstverteidigungsinhalten und oh, was machen die denn genau? Und dann kann man halt alles nochmal auf unserer Seite nachgucken, hier in Erklärvideos mit bei und so weiter und so fort. Und dann machen wir Termine aus und dann basteln wir den Schuh so wie die Einrichtung es braucht. Klar haben wir Basisinhalte, aber wir haben auch speziellere Sachen. Wenn jetzt wieder jemand, was weiß ich, ist ja auch Organhändler aus Osteuropa, die dann hierher gefahren kommen, sich Kinder aussuchen zu mitnehmen. Und der fährt dann mit seinem Wagen da rum und fotografiert Kinder ab und lockt die halt dran mit verschiedenen Tricks oder geht mit dem Hund lang und machen wir auch teilweise und macht dann Tricks mit seinem Hund und weg sind sie. Ne? Und von 2 Stunden bis Ganzjahreskurse bieten wir dahingehend alles an. Und die Tricks der Täter kennen wir natürlich, ja, die immer was Neues. Ich arbeite mit verschiedenen Kriminalisten und Kriminologen zusammen, die nichts anderes machen, außer den ganzen Tag Täter und Pädophile befragen oder Opfer, wie deren Maschen sind. Das ist echt hardcore. Also den Job möchte ich nicht haben.
Ja, das ist spannend. Ich habe mal eine Studie gelesen, wo Straftäter Fotos gezeigt bekommen haben von ganz normalen Frauen und von Frauen, die Opfer waren von Gewalt. Und die sollten sagen, also die Straftäter, die hatten mit diesen Frauen nichts zu tun, es waren verschiedene Fälle, und die sollten sagen, wer von den Frauen hat schon mal Gewalt erlebt und wer noch nicht. Die lagen also ganz knapp unter 100% richtig. Die scheinen dafür ein ganz intuitiv, ganz subtiles Gespür zu haben. Das finde ich total krass, weil ich das nicht habe. Also ich könnte jetzt nicht über den Marktplatz laufen und sagen, der ist ein Opfer und der hier nicht. Da habe ich keine Street Smartness offensichtlich. Aber das ist bemerkenswert.
Ja, das ist krass. Das ist eine eigene Welt für sich. Und da sage ich auch ganz klar, auch mit den Zahlen, Daten, Fakten von den polizeilichen Kriminalstatistiken oder jetzt hier, wie die krassesten neuen Tricks sind von den Pädophilen und wie die vorgehen, was wir machen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Das müssen die Leute auch nicht machen. Dafür gibt es Spezialisten, dafür gibt es mich, dafür habe ich ein Team, die beschäftigen sich damit. Und bevor die Zuschauer jetzt Angst haben, boah, der macht meinem Kind Angst oder die was weiß ich, was man auch immer denken kann, wir arbeiten mit positiver Bestärkung. Beste Beispiel, ich war heute frisch in der Kita, die Kinder erzählen von sich aus die krassesten Stories, die du noch nie gehört hast. Ja, da kommt einer mit dem Auto und der hat Katzenbabys bei und wenn du streichelst, dann verschwindet er mit dir und du kommst nie wieder nach Hause. Oder Kinderdieb oder hier oder da oder der schneidet dich auf und nimmt deine Sachen raus aus dem Bauch.
Mit so Zeug unterhalten die sich. Woher wissen die denn sowas? Woher erzählt denn solche Geschichten?
So, und ich habe mit der Kita-Leitung gesprochen, ein Trainer hat da weiter noch Unterricht gehalten. Was sind das für Gespräche? Sagt sie, ja, sie weiß auch nicht. Und also nicht ganz so krass, aber so in der Art, in jeder Kita. Der Kinderdieb ist Standard. Das wissen alle. Ne?
Das ist ein bisschen wie die Sagen damals. Also die Geschichte vom Rübezahl oder vom Kiffhäuser. Da hatten ja diese Sagen auch eine bestimmte edukative Bedeutung. Es ging ja nicht nur darum, irgendwie am Lagerfeuer oder am Kamin sich interessante Geschichten zu erzählen, sondern es ging zum Beispiel auch darum, zu vermeiden, dass Leute und eben auch Kinder nachts allein in den Wald gehen, weil vor 200 Jahren war der Wald nachts einfach auch gefährlich. Deshalb jetzt noch, wenn man sich nicht auskennt, wie man läuft im Dunkeln, ist im Wald immer noch gefährlich, wenn man nachts da durchläuft und dann verletzen sich die ganze Zeit Leute. Und das hat ja immer auch so ein Narrativ, was über Sagen erzählt wurde. Und wir haben auch moderne Volkssagen. Es gibt ja da auch ganz spannende, die immer wieder kommen und dann durch die Medien so durchchangiert werden. Und dann aber tatsächlich gibt es auch wieder einen wahren Kern da drinnen. Natürlich gibt es dieses Grooming und es gibt, dass Kinder verschwinden. Und dann gibt es halt noch die ganzen Storys außenrum. Und dann gibt es eine Bevölkerung, die auch Geschichten liebt, weil wir einfach als Menschen Geschichten lieben. Wir erzählen uns, unser ganzes Dasein ist ein Narrativ, das wir anderen Leuten erzählen, um uns zu schildern. Und in der Begegnung mit anderen Geschichten kristallisieren wir im Laufe des Lebens raus, was halt unsere Geschichte ist. Und gleichzeitig eben ist ein Kern drin und ist eine Erzähllust dabei. Das ist gerade bei Kindern, die in dem Alter sind, wo Fantasie und Realität völlig eins sind und ineinander verschwimmen, finde ich super spannend, was du erzählst, was da für Storys rauskommen, die aber gleichzeitig eine Entsprechung haben, die auch von Kriminalisten eben erforscht wird.
Ja, ist super interessant, was du mit den Geschichten sagst. Machen wir auch. Wir unterrichten ja dann teilweise auch so. Ne? Auch wenn ich die Angst definiere und erkläre, dass das was Gutes ist, dass man da wachsamer ist, dass man da schneller und stärker ist. Man muss es halt schön verpacken. Und das Wording ist ja auch ein ganz anderes, ne? Auch wie in den Geschichten. So einfach und bildhaft und kindgerecht wie möglich. Und wie lernen wir am besten? Durch Wiederholung und viel Spaß. Da haben wir auch eigene Spiele entwickelt dafür, ne? Dass man das immer konditioniert, wiederholt, nein, lassen Sie mich, wiederholt. Wie weit muss ich eigentlich weg sein? Ja, und das halt, wie gesagt, alles auf so eine kindgerechte und spielerische Art und Weise. Ist da der Lerneffekt dann halt hoch ist. Und mit ganz viel positiver Bestärkung.
Mhm. Ja, geil, dankeschön. Super spannender Ausblick und ich stelle mir das total gut vor, sowas mal zum Beispiel als Kindergeburtstagsprogramm zu haben. Ich meine, man müsste wahrscheinlich vorher mit den Eltern darüber sprechen, dass es diesmal keine Schnitzeljagd gibt, sondern halt ein Gewaltpräventionsprogramm. Mhm. Aber was für ein Geschenk für alle, die da kommen. Das ist schon eine tolle Idee.
Wir
unterhielten uns vorher noch über einen ganz anderen Aspekt, den ich aus meinen beruflichen Gründen super spannend finde. Ich arbeite gelegentlich auch nur im Krankenhaus. Ich habe immer wieder natürlich psychiatrisch auffällige Patienten. Auffällig bedeutet, dass die Leute selbst- oder fremdgefährdend sind. Mhm. Und es ist eine Riesendebatte, die natürlich was mit dem Patientenrechtegesetz zu tun hat, was sich vor ein paar Jahren geändert hat, aber auch mit dem Unterbringungsgesetz, was ein psychiatrisches Fachspezifikum ist, also sowohl psychiatrisch als auch notfallmedizinisch. Und du unterrichtest auch Teams in Krankenhäusern, speziell in psychiatrischen Fachkliniken, wie sie denn mit einer Fixierung so umgehen, dass es den Patienten nicht gefährdet und sich. Und was machst du mit denen? Und was ist da die konkrete Herausforderung nach deiner Erfahrung? Und was können denn die Leute machen, um sich zu schützen in solchen Situationen? Was lernen die bei dir? Wenn du willst, wieder drei Nuggets oder halt einfach so einen kurzen Fächer auf, was du da so machst. Weil es ja doch wieder was ganz anderes ist. Das ist jetzt eine komplett andere Situation, hat aber natürlich auch wieder was mit ähnlichen Prinzipien zu tun.
Mhm. Möchtest du die Frage jetzt konkretisieren noch? Weil du gerade gesagt hast, möchtest du drei Nuggets? Ich kann auch, weil du hast die Frage, bevor wir den Break gemacht haben, offen gelassen sozusagen.
Du bist ja ein wundervoll nachfragender Interviewpartner. Also ich wollte dir jetzt gerade viel Freiheiten geben, dazu antworten, weil ich dich nicht festlegen will. Aber mich interessiert natürlich schon, Lass mich anders formulieren. Ich habe Situationen gehabt, wo ich medikamentöse Gewalt anwenden musste bei Leuten. Das heißt also, ihnen zum Beispiel was in Muskel gespritzt zu einem Zeitpunkt, wo es dann noch eine gesicherte Lage, ne? Das ist ja auch was ein Begriff ist, den du im Medizinstudium nicht lernst. Und als ich das erste Mal gesehen habe, was die Polizei als gesicherte Lage ansehen würde, und da war ja dann links und rechts ein Typ mit einer Knarre und dazwischen war so eine kleine Notärztin mit ihrem Koffer gestanden. Und dann habe ich gesagt, da könnte man jetzt rein, ne? Und ich sagte, wir spinnen doch alle. Aber tatsächlich haben wir das immer wieder mal gehabt. Und ich kann mich an einen erinnern, der vorher schon sein Heimzimmer zerlegt hatte. Das war so der hat so eine bestimmte Veränderung im Kopf gehabt und deswegen hat er so eine Frustrationstoleranz ein bisschen niedriger gehabt und gleichzeitig ganz viel körperliche Kraft. Und ich habe dann so eine Mische gemacht aus einem Talkdown zusammen mit der Einrichtungsleitung und die kannte den gut und habe dann ihn überzeugen können, dass er ein bestimmtes Medikament als Nasenspray nimmt und das hat ihm dann auch geholfen, aber letztlich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sodass wir am Schluss dann die Lage so entschärft haben, dass sich drei Polizisten auf ihn draufgesetzt haben und ich ihm Medikament in den Oberschenkelmuskel gespritzt habe und das hat ihn dann emotional geschmeidiger gemacht, sodass er dann mit konnte. Der musste in den stationären Aufenthalt, einfach weil die Medikamente ein bisschen durcheinander waren. So, das lief total gut, aber du unterrichtest ja oder konsultierst in Fachkliniken, die haben ja nicht so ohne weiteres einfach so drei Tourbusse mit Cops dabei, die sich auf jemanden draufsetzen können. Das war ein bisschen eine privilegierte Situation, in die ich da reingekommen bin, wo mich einer der Polizisten übrigens ein halbes Jahr später noch darauf angesprochen hat. Also es muss irgendwie für ihn auch was Besonderes gewesen sein, dass sich da einer zwischen den Handschuhen durchmogelt und den Oberschenkel reinspritzt. Es gibt exzellente Medikamente mit wenig Nebenwirkungen, die genau da die Emotionen geschmeidiger machen können. Aber du gehst in diese Fachklinik rein und die haben da das nicht, sondern die müssen sich selber schützen, die müssen selber auf sich aufpassen. Die haben Patienten, die entweder sehr akut selbstgefährdet sind oder aber eine Gefährdung für das betreuende Personal darstellen, also eine Fremdgefährdung machen. Und wie können die denn wie können deine Klienten da, deine Kunden da von dir lernen und sich selber schützen in solchen unvorhersehbaren Situationen? Oder sind die gar nicht so viel anders unvorhersehbar und die Prinzipien greifen einfach genauso wie in anderen Gewaltpräventionssituationen?
Die Menschen, die unter Medikamenten oder sonstigen Substanzen stehen oder einfach wie soll ich das nennen, geistig nicht gerade auf der Höhe sind, was man so formulieren kann als Laie, die sind natürlich immer ein bisschen unberechenbarer. Ja? Und ich habe zahlreiche Beispiele dafür. Da kann ich wieder bis morgen erzählen. Ich war ja neulich erst in so einer Einrichtung und durfte da live unterrichten. Und habe natürlich eine Fixierung, habe ich mir nochmal angeguckt.
Mit Fixierung meinst du, das, was Bett, da als ein Gurtsystem, was auf dem Bett drauf ist, in der Regel spricht man von einer 5-Punkt-Fixierung. Genau, Bauch und die Extremitäten.
Ja. Genau. Mhm. Und das ist halt auch teilweise Kerngeschäft. Und dann halt hat der Arzt in deinem Fall noch ein Medikament gespritzt, um da nochmal runterzukommen. Und wie können die sich schützen? Ganz einfach, bucht uns. Nee, natürlich nicht. Die Sicherheit, ernsthaft, also es gibt keine 100%ige Sicherheit, die gibt es nie, egal bei was. Ja, davon können wir uns verabschieden. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn es zu Gewalt kommt, kannst du mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du was abbekommst. Nur wie du was abbekommst und wie das ausgeht, das liegt auch ein Teil an dir. Ja. Gut ist, immer 2 Meter oder 2 Armlängen eines erwachsenen, ausgewachsenen Menschen Abstand zu haben. Warum? Scheiße kündigt sich nie an. Du hast nie Zeit, um zu reagieren. Wenn du Zeit hast, ist alles entspannt. Gehst einen Schritt zurück. Gefahr gebannt. Ne? Das wird aber nicht passieren. sondern die kommt direkt und meistens ohne Ansage. Und bei Menschen, die eh schon unter irgendwas stehen oder sonst irgendwie nicht gerade auf der Höhe sind, ansatzlos, aus der Kalten, bam. Und das tut meistens weh. So, wenn du dann noch Herr deines Bewusstseins bist, hast du Glück, ansonsten hast du richtig Pech. Also 2 Meter, warum 2 Meter? Damit du noch etwas Zeit hast, um zu reagieren. Zweiter Nugget, die Hände. Wichtig ist, dass du die Hände von deinem Gegenüber siehst, was sie machen, wohin sie vielleicht verschwinden, gehen sie in eine Tasche, hat er Gegenstände in der Tasche, hat er was in den Händen, hat er einen kleinen Stift in der Hand, hat er, was weiß ich, von dem Kaffeebecher noch irgendwas, wo er zuhacken kann, weil auch so ein kleiner Holzstab, wenn ich dir den in deinen Hals, in dein Auge reinramme, ist verdammt ungünstig. Ja?
Es tut auch weh. Ja.
Bitte?
Es tut dir nochmal ganz anders weh als so eine Handkante.
Genau. Es eitert, so ein kleiner Stift eitert auch sehr schlecht raus, wenn ich dir den in dein Auge reinstecke.
Dauert ewig.
Dauert ewig, genau. Dann gibt es eine Piratenklappe zur nächsten Betriebsfeier. Als Augenklappe. Also die Hände von dem anderen und auch, wo sind deine Hände? Auch wichtig. Sind sie unten? Sind sie in der Hosentasche? Sind sie hinterm Rücken? Sind sie vorm Rücken? Sind sie vorm Bauch? Sind sie verschränkt? Deine Hände sollten so positioniert sein, dass du sozusagen Talking Hands hast, sprechende Hände. Ja, warum? Damit egal, was angeflogen kommt, dein General, dein Kopf beschützt werden kann. Also wir bringen immer etwas zwischen uns und unserem Gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Distanz, Zeit und dann die Ansprache. Dann haben wir schon 3 wichtige Sachen. Ja, die eskalierende Sprache. Ich verstehe Sie, verstehen Sie auch mich. Wie können wir das jetzt gemeinsam lösen? Vielleicht noch mit einem Bitte dazu.
Ich halte es für total wichtig, dass auch der Patient in dem Fall oder eben das Gegenüber einfach die Chance bekommt, seine Würde zu bewahren.
So ist es.
Ja, ich halte es für sehr bedeutsam. Und oftmals ist es genau das, was am Schluss noch hilft. Ich habe gerne den Satz verwendet, wenn wir gerade in einer Privatwohnung sind und jemand eskaliert und ich habe schon polizeiliche Unterstützung, dann sage ich dem Patienten, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, hier in Würde rauszugehen oder als wimmerndes, verschnürtes Bündel mit den Händen auf dem Rücken. Und viele erinnern sich dann dran, dass sie Nachbarn haben. Und der Satz hat noch nie nicht funktioniert. Es war immer so, dass die Leute aufgestanden sind, die haben dann sich nicht herzlich bedankt bei mir, dass ich so ein netter Typ bin und ihnen die Würde lasse, aber sie haben gesagt, okay, ich komme mit. Und mehr will ich ja gar nicht.
Das ist auf der Stufenleiter schon eins weiter bei uns, sozusagen. Transparenz der Folgemaßnahmen.
Danke, dass du mir ein Wort dafür gibst.
Ja, es ist eine Transparenz der Folgemaßnahmen. Du machst quasi transparent, was danach kommt. Ja, wir sagen, verstehen Sie uns bitte. Ich verstehe Sie, verstehen Sie bitte mich. Wie können wir das Problem jetzt gemeinsam lösen? Das ist ein Allround-Satz. Es gibt 4 verschiedene Menschentypen. Dieser Satz deckt alle Menschentypen ab. Er kann sich eins davon aussuchen. Um es jetzt, da gibt es extra Seminare für, etc. Da können wir uns eine Woche lang drüber unterhalten, über die Menschentypen. Du weißt, was ich meine. Es ist so ein Allround-Satz. Und es gibt jedoch immer eine Phase, da hilft Sprechen nicht mehr. Kennst du selbst. Irgendwann endet die Kommunikation. Und jetzt mein persönlicher Nugget an alle, das wäre sozusagen der 4., wie du es eben schon gesagt hast, die Würde des Menschen ist unantastbar, übrigens.
Sie ist antastbar, das ist das Problem.
Ja.
Und das fürchten die Menschen aber.
Ne? Laut Grundgesetz, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist antastbar, natürlich ist sie antastbar. Ich behandle alle Menschen so, wie ich auch selbst behandelt werden möchte. Punkt.
Ja.
Punkt.
Ja.
Wenn mein Tag scheiße war, ich habe oft Tage, die richtig scheiße waren, hatte ich in der Vergangenheit en masse. Kann mein Gegenüber in dieser Situation genau nichts dafür. Keine Ahnung. Hund gestorben, Frau gestorben, Frau, keine Ahnung, vergewaltigt worden, ich trotzdem irgendwie auf der Arbeit. einfaches Beispiel ist mir jetzt nicht passiert, aber Kacke, keine Ahnung, Haus abgebrannt, irgendetwas, schon die dritte Fixierung gehabt, dreimal in die Fresse gekriegt, bei der vierten radikal durchgezogen, den mache ich flach, blablab. Nee. Jeder kriegt eine faire Chance. Sprechen, das ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Die bleibt doch sitzen. Die Worte bleiben sitzen, im Gedächtnis bleibt es drin und so weiter.
Was hast du denn gemacht als Technik für dich zur Selbstregulation? Angenommen, du hast so einen Scheißtag. Angenommen, du fährst das vierte Mal raus. Angenommen, in dir drin steigt wirklich so ein Groll auf. Was ist denn das für eine beschissene Gesellschaft, in der ich mich gerade wieder bewegen muss und ich riskiere gerade mein Leben für den nächsten Schwachmaten? Das sind so Gedanken, die aufkommen können. Ja. Was machst du denn als Selbstregulation, damit du dem trotzdem fair begegnen kannst?
Atmen.
Ah. Was ist dein Atmen? Machst du Foursquare oder was für eine Atmen machst du?
In manchen Situationen bin ich froh, wenn ich mir nur in den Kopf rufe, atmen. Dann bin ich froh, wenn ich, keine Ahnung, 7-7, was weiß ich, Foursquare, irgendwas anwende, was gerade irgendwie mich runterbringt, bevor der Vulkan ausbricht. Das ist nicht nur in solchen Situationen so, sondern auch bei anderen. Ich war neulich, durfte ich unser Unternehmen präsentieren und durfte dann noch vorne sitzen, was ich gar nicht wusste. Und da waren wirklich ganz viele Schwergewichte, die hunderte Millionen schwer waren, Menschen vor mir. Und ich war super nervös. Ich habe gedacht, ich habe meinen Pitch, habe ich so gestottert. Ich habe gezittert am Bein, das hat keiner mitgekriegt. Ich habe gedacht, ich bin da vorne alle Tode gestorben, das hat keiner mitgekriegt und dann musste ich noch in so eine Q&A-Session mit anderen. Ich habe so geschwitzt, ich habe gar nichts mehr mitgekriegt, diesen Film abgefahren, so wie so ein Zug. Und dann habe ich einfach gesagt, so Pascal, atmen, atmen, atmen. Und dann habe ich wirklich mit meinen Atemzügen mich regulieren können. Auch im Extremsport, im Kampfsport, Atmung. Regulieren, runterfahren, runterbringen. Ich habe Freunde, die in Spezialeinheiten sind. Ich habe einen guten Freund, der ist Minentaucher. Ja, wenn da was passiert, bleibt nicht mehr eine Streichholzschachtel mehr von der übrig. Atemtechniken, pervers. Richtig gut, richtig fitter Junge. Top-Athlet. Atemtechniken. Das ist die Atmung, das reguliert so viel. Das hört sich vielleicht so banal an, aber macht das doch mal selbst. Die, die jetzt hier zuhören, in den nächsten Situationen, sei es bei eurer Frau, sei es irgendein verschissener Autofahrer, der sich vor euch irgendwas macht, wo ihr komplett ausrastet, atmet mal tief durch. Geht euer Chef euch auf den Sack, geht irgendjemand anderen euch hart auf den Sack. Ich sag einfach mal, wie es ist immer. Immer Tacheles.
Ja, wir sind kurz davor, dass ich das hier als Not Safe for Work anklicken muss, wenn ich es hochlade. Explizite Sprache.
Sehr gut, nehme ich alles mit.
Ja, nehmen wir.
Und wir können auch immer so einen Piep-Ton machen. Piep. Ja, und dann Piep. Und diese.
Und dann
Piep.
Ganz wichtig, Piep.
Ja. Okay, kommen wir
noch. Einfach mal nur atmen. Einfach nur tief einatmen, ausatmen.
Ja. Versucht mal bis 7 zu zählen, atmet 7 Sekunden nochmal aus oder unterschiedliche Atemtechniken. Ich habe Hörbücher, habe YouTube-Sachen, du kannst ja überall nachlesen, überall was gucken. Wichtig ist, ich habe selbst beim Laufen eine andere Atemtechnik, das bringt echt super, super viel. Einmal tief durchatmen, wenn du merkst, du bist immer noch aufbrausend, nochmal tief durchatmen und so regulierst du dich selbst. Ja, man sagt ja auch, ich krieg Schnappatmung. Ja. Ja, das ist so. Ja.
Cool, dankeschön. Sag mal, du hast durch diese, sag mal, die Neurodivergenz, also durch diese Begabung, klingt so bewertend, also durch die besondere Situation deines Gehirns, bist du in der Lage, ganz viel Informationen aufzunehmen. Was ist denn dein Lieblingsmodus? Liest du gern? Schaust du gern Sachen an? Hörst du gern Podcasts? Was ist denn so das, wie du am liebsten Informationen zu dir nimmst?
Informationen.
Brauchst du überhaupt Informationen oder wie machst du das? Wie entwickelst du neue Impulse in dich rein?
Eine Psychologin sagt, ich bin Stress-Junkie. Also, ich mag keine Unproduktivität. Das gibt's bei mir nicht. Wenn ich etwas mache, mache ich das zu 100% oder ich lasse es bleiben. Wenn ich auf der Couch liege, mit meinen Hunden kuscheln, kuschel ich zu 100% mit meinen Hunden. Wenn ich jetzt mit dir diesen Podcast aufnehme, nehme ich mit dir den Podcast auf. Ich mache nichts anderes. Mein Fokus ist zu 100% da. Wenn ich Computer spiele, spiele gerne Computer, spiele ich Computer. Dann weiß auch meine Frau, sie braucht mich nicht ansprechen, weil ich krieg's eh nicht mit, weil ich 100% Fokus drauf habe. Wenn sie dreimal Schatzi ruft, sage ich, Schatzi, komm bitte hierher, ich kann gerade nicht.
Arbeiten.
Ja, jetzt
ich habe hier eine Thema Mission. Podcast
oder sonst was. Ja, zum Beispiel. Oder wenn ich auch, ich kann keine zwei Sachen gleichzeitig, obwohl ich beim Autofahren immer telefoniere oder ein Hörbuch höre. Das funktioniert schon. Wie sauge ich die Informationen auf unterschiedlich? Also ich gucke gerne mir Sachen an, so Videos gucke ich unheimlich viel. Podcast natürlich auch mal. Hörbücher höre ich auch. Lesen ist eher nicht ganz so meins. Strengt mich zu sehr an.
Deswegen frage ich. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Ja,
ja. Da hatte ich auch. Ich hatte ja früher, ich bin ja knapp an der Legasthenie vorbeigeschraubt, sage ich immer. War dennoch so, weil ich echt sehr schlecht war. Auch wenn ich irgendwie was vorgelesen habe oder meine Rechtschreibung war sehr ungünstig. Auch zur Polizei, als ich meinen Polizeieinstellungstest hatte, habe ich mir selbst teilweise Diktate, ach, da damals war das noch nicht so hier super geil im Internet und was weiß ich, da habe ich mir mein Diktat selbst aufgespielt, habe es abgehört und habe so zeitgleich geschrieben und habe dann ein Vokabelheft gehabt, wo ich mir meine Sachen, die ich dann falsch gehabt habe, weil ich habe die Wörter dann rückwärts gelesen, dann eingetragen habe und die dann wieder auf mein Hörbuch gespielt, also auf meinen Datenträger gespielt und das wieder abgespielt und habe dann die Sachen wieder, also
ganz schöner Aufwand. Ja.
Ja, na klar. Aber wenn man was möchte, dann erreicht man das auch. Es gibt so einen Satz, ich weiß nicht mehr, von wem er ist, der hat mich auch geprägt. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, Beharrlichkeit zahlt sich immer aus. Und zwar, der Satz lautet wie folgt: Beharrlichkeit schlägt Talent, wenn Talent nicht beharrlich ist.
Das ist es.
Und das ist es. Ey, wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr was erreichen wollt, wenn ihr was machen wollt, kriegt den Arsch hoch und fangt an. So. Die meisten, also ich berate echt viele Menschen, und mittlerweile kommen auch Menschen zu mir und fragen mich echt oft, ey, wie geht das, wie geht dir, wie könnte ich das, ey, ich habe eine Geschäftsidee, was hältst du denn davon? Und da ich radikal ehrlich zu denen bin, sage ich immer, wie es ist. Aber die meisten Menschen, wirklich, die allermeisten Menschen, denken den 100. Schritt vom ersten. Mein Leitsatz ist immer, nicht quatschen, machen. Macht euch nicht so einen Kopf, die meisten Ängste treten in ihr ein.
Das ist die, sagen wir, Downside von unserer evolutionär stabilen Strategie, eher ängstlich zu sein. Du hast es vorhin schon gesagt, Angst ist total wertvoll für uns Menschen. Ja. Natürlich, unsere Vorfahren, die gar keine Angst hatten, die waren halt tot, bevor sie das fortpflanzungsfähige Alter erreicht haben. Das heißt, die sind nicht zu unseren Vorfahren geworden, sondern die sind aus dem Genpool ausgeschieden. Also es ist total schlau, dass wir in unserem Kopf auf Ängstlichkeit programmiert sind. Aber das Problem ist, wenn das dann die ganze Weltsicht wird, und wenn die Konsequenz ist, dass ich dann lieber gar nichts mache, bevor ich was falsch mache, dann ist es eben umgekippt. Ja. Das ist ein Problem.
Ja, es sind viele. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie immer nur das Richtige tue. Ey, ich bin so oft auf die Fresse gefallen, auch bei meinem Unternehmen und immer wieder aufgestanden. Ich wollte gerade ein sogenanntes skalierbares Geschäft aufbauen mit dem Franchise und das multiplizieren, kam Corona. So, ich weiß es noch genau, ich habe 5.000 Euro auf dem Konto gehabt. Und ich habe gesagt, okay, gut, war ein Haufen Trainings, die ich gehalten habe. Früher war es auch noch sehr, sehr günstig, die Trainings bei uns. Mittlerweile sind die qualitativ so hochwertig, dass wir etwas anheben durften. Ich hatte 5.000 Euro auf dem Konto. Ich habe gesagt, so Pascal, was machst du jetzt? Der eine oder andere sagt, leg's Geld an, war ja gerade ein Tief. Und das wird eh nichts mehr mit dem Anfassen, mit den Sicherheitstrainings, oder was machst du denn jetzt? Wir hatten ja auch sehr viele Zeit, weil Quarantäne etc. Habe ich gerade drauf geschissen, dass Corona wird mich nicht down kriegen. Ich habe das Geld genommen, hab's in Video, Foto, Equipment, Programme investiert und habe eine Online-Akademie daraus gebaut, weil ich hatte ja eh ein Jahr Zeit. Und gleichzeitig habe ich nebenher noch ein Buch geschrieben. Also diese Zeit war ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Klar, hat es mich sau viel Geld gekostet, weil ich keinen Unterricht halten konnte. Aber was soll ich machen? Ich kann hier nichts anderes machen. Ich kann jetzt hier Däumchen drehen, kann hier sagen, die Welt ist schlecht, ihr seid alle kacke. Kann ich den ganzen Tag machen. Aber was bringt es mir gar nichts? Nichts. Ist genauso, wie wir eingangs über meinen Gesundheitszustand derzeit gesprochen haben. Ich habe derzeit eine Zyste an der Niere, die weder positiv noch negativ ist, aber sehr auffällig. Na klar mache ich mir eine Platte darum. Wenn ich drüber spreche, geht es mir auch nicht gut. Aber ich bin jetzt hier nicht der Nierenexperte und der Zystenexperte. Ich vertraue auf die Spezialisten, auf mehrere jetzt in dem Fall. Und wenn ich mir zu oft Gedanken darum mache und mich 80 Mal, ich habe nicht einmal gegoogelt zum Beispiel, das fängt ja damit schon an.
Das ist sehr klug.
Und genau. Und das sieht aus, als hätte man in meine Niere so eine Birne reingedreht. So eine Deckenbirne. Und das ist auch 3 Zentimeter groß, ist nicht gerade angenehm. Und ich kann an dieser Situation nichts ändern. Ich darf jetzt im April nochmal hin zum Spezialisten und dann wird geguckt, was Phase ist. Natürlich habe ich Schiss. Was ist jetzt, wenn? Ich habe noch 2 Nierensteine, einer soll weggemacht werden. Kann er gerade nicht, weil da eine blöde Zyste ist. Natürlich, wenn ich da dran denke und mich da fokussiert drauf, das Negative, dann tritt das auch ein. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht's mir halt nicht gut. Und auch da wieder, ne? Achtet drauf, wo der Fokus hingeht. Jeder hat einen Tag mal, wo er durchhängt und wo alles doof ist, oder mal 2 Tage. Aber dann kommen aus dem Knick. Ja, ist so. Also, ich habe so viel prägende Beispiele gehabt. Ich habe auch ein prägendes Beispiel ist, ich hatte auch Zivildienst mal gemacht, vor meiner Bundeswehrkarriere. Der Zivildienst hat sehr gut bezahlt. Das war, wo ich noch ein bisschen mehr gekämpft habe. Und da habe ich so einen Reha-Aufkleber auf dem Anzug gehabt und habe dann in einer Einrichtung mit körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen gearbeitet. Und da war ein Junge, ich nenne seinen Namen, er ist mittlerweile verstorben, Manuel Krämer. Der hatte Muskelschwund im Endstadium. Der hat so gut wie nichts mehr gewogen. Der konnte nur noch mit 2 Fingerchen, konnte der so einen Elektrorollstuhl bewegen und später nur noch irgendwie mit der Luft. Er hat eine Lebensenergie gehabt vor den Herrn. Der hat eine Ausbildung gemacht zum ITler mit 2 Finger, die er gerade so bewegen konnte. Er hat ein Mauspad gehabt, was modifiziert war, weil er die Tasten vom Mauspad nicht mehr... Das war alles. Ich bin mit aufs Klo gegangen, ich habe seinen Puller gehalten, ich habe den gefüttert, ich habe alles mit ihm gemacht. So. Und der hat mir gezeigt, dass es auch Menschen gibt, die mehr Probleme haben, als dem, denen es eigentlich kerngesund geht. Und mal hier ein Zieberlein und da ein Zieberlein. Der war voll körperlich am Arsch, wenn ich das so sage. Und er hatte Lebensenergie vor den Herrn. Ich denke immer noch an ihn. Und das ist, ich bereue nicht viel in meinem Leben, aber ich bin ja weggezogen aus dem Saarland. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Dass ich nicht nochmal mit ihm was gemacht habe, sondern quasi meinen eigenen Weg ja gegangen bin, was auch vollkommen okay ist, aber da nicht nochmal mit ihm was gemacht habe, das bereue ich so ein bisschen, als ich damals noch mal kurz im Saarland war, weil jetzt ist es zu spät. Ja, das hat mich echt aufgeprägt, dass so eine Lebensenergie in Menschen ist, die nichts machen können. Der konnte ja gar nichts machen. Nichts. Und das hat in manchen Situationen, jetzt bin ich gerade ein bisschen emotional, mich so geprägt, wo ich gesagt habe, ey Pascal, jetzt ist hier sowas, was würden andere machen? Wir haben Probleme, nee, die haben Probleme. Also, zieh den Finger aus dem Po und gib Gas. Ja, und das kann ich echt nur jedem raten, ein gesundes Maß zu finden und ja, nicht quatschen machen.
Besser könnte ich nicht zusammenfassen, was ich gerade alles gehört habe von dir. Ich danke dir für diesen Ritt durch die Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ich danke dir für deine radikale Offenheit und Ehrlichkeit. Und danke, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in das, was dich beschäftigt.
Jo, war jetzt einmal quer durch den Gemüsegarten eine sehr nette Bandbreitenunterhaltung. Ja.
Ich bin froh, dass das mindeste mögliche Mittel zur finalen Beantwortung einer Gefahrenlage in meinem Leben überhaupt nicht vorkommt. Was war aus den Nuggets, nach denen ich fragte, das, was ich jetzt meine drei wichtigsten Take-Home-Messages aus dieser Episode mitnehme? Erstens, besprecht mit ihnen die Wege eurer Kinder. Zweitens, befragt, der führt. Und drittens, der Satz, der anscheinend die größte Sicherheit gibt, wenn mal was Blödes, nein, lassen Sie mich. Du findest Pascal unter starkwievir.de und der Link dazu ist in Shownotes, außerdem zu seinem Buch. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schick ihm jetzt den Link. Du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcast 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Der Algorithmus liebt das und Apple ist für die Podcast-Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leide dafür ein Telefon von den Menschen, die gerade neben dir sitzen. Ich werde es niemandem verraten. Schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch weiter interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst. Schreib mir auf podcast@christophmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com/christophmauer alles, was du wissen oder sagen willst. Nun aber genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.